Also Esther Kapitel 8 ab Vers 1 bis Kapitel 9 Vers 16. Wir sind schon auf der Zielgeraden, ist schon die vorletzte Bibelarbeit zu Esther. Und ich hoffe, ihr könnt hier alle mein Schaubild sehen. Ich werde das gleich erklären. Vorher lese ich uns den Abschnitt Esther Kapitel 8 ab Vers 1. Nochmal zur Erinnerung, wo sind wir? Haman hatte richtig gelust. Erst musste er Mordechai durch die Stadt führen, dann hat Esther ihn enttarnt und zum Schluss baumelte er an dem Galgen, den er für Mordechai hat anfertigen lassen, selbst. Und an dem Punkt geht es jetzt weiter. Kapitel 8, Vers 1. An demselben Tag gab der König Ahasveros der Königin Esther das Haus Hamans, des Feindes der Juden, zum Geschenk. Mordechai aber bekam Zutritt beim König, denn Esther hatte ihm erzählt, was er für sie war. Und der König zog seinen Siegelring ab, den er Haman abgenommen hatte, und gab ihn Mordechai. Und Esther setzte Mordechai über das Haus Hamans. Esther aber redete weiter vor dem König und fiel ihm zu Füßen, weinte und flehte ihn an, dass er die Bosheit Hamans, des Agagitas, abwenden möchte, nämlich seinen Anschlag, den er gegen die Juden erdacht hatte. Und der König streckte Esther das goldene Zepter entgegen. Da stand Esther auf und trat vor den König. Und sie sprach: Gefällt es dem König und habe ich Gnade vor ihm gefunden? Und hält es der König für richtig? Und bin ich ihm wohlgefällig? So soll ein Schreiben ergehen, dass die Briefe mit dem Anschlag Hamans, des Sohnes Hamedatas, des Agagitas, widerrufen werden, die er geschrieben hat, um die Juden in allen Provinzen des Königs umzubringen. Denn wie könnte ich dem Unglück zusehen, das mein Volk treffen würde? Und wie könnte ich zusehen, wie mein Geschlecht umkommt? Da sprach der König Ahasveros zu Königin Esther und zu Mordechai dem Juden: Seht, ich habe Esther das Haus Hamans gegeben und man hat ihn an das Holz gehängt, weil er seine Hand gegen die Juden ausgestreckt hat. So schreibt nun im Namen des Königs betreffs der Juden, so wie er es für gut haltet, und versiegelt es mit dem Siegelring des Königs, denn eine Schrift, die im Namen des Königs geschrieben und mit dem Siegelring des Königs versiegelt worden ist, kann nicht widerrufen werden. So, und jetzt kommt Esther Kapitel 8, Vers 9, der längste Vers der Bibel. Da wurden die Schreiber des Königs zu jener Zeit berufen, im dritten Monat, das ist der Monat Sivan, am 23. Tag desselben. Und es wurde geschrieben, ganz wie Mordechai gebot, an die Juden und an die Satrapen und Statthalter und Fürsten der Provinzen von Indien bis Äthiopien, nämlich 127 Provinzen, jeder Provinz in ihrer Schrift und jedem Volk in seiner Sprache, auch an die Juden in ihrer Schrift und in ihrer Sprache. Und es wurde geschrieben, im Namen des Königs Ahasveros und versiegelt mit dem Siegelring des Königs. Und er sandte Briefe durch reitende Eilboten, die auf schnellen Rossen aus den königlichen Gestüten ritten. In diesen Briefen gestattete der König den Juden, sich in allen Städten zu versammeln und für ihr Leben einzustehen und zu vertilgen, zu erschlagen und umzubringen, jede Heeresmacht der Völker und Provinzen, die sie bedrängen sollten, mitsamt den Kindern und Frauen und die ihren Besitz rauben wollten. Und zwar an einem Tag in allen Provinzen des Königs Ahasveros, nämlich am 13. Tag des 12. Monats, das ist der Monat Adar. Die Abschrift des Schreibens wurde in jeder Provinz als Gesetz erlassen, indem man es allen Völkern bekannt machte, damit sich die Juden auf diesen Tag vorbereiten sollten, um sich an ihren Feinden zu rächen. Und Eilboten, die auf königlichen Stuten ritten, zogen auf Befehl des Königs schleunigst und eilends aus, sobald das Gesetz in der Burg Susa erlassen war. Mordechai aber verließ den König in königlichen Gewändern, in blauem Purpur und weißem Leinen und mit einer großen goldenen Krone und einem Mantel aus weißem Leinen und rotem Purpur. Und die Stadt Susa jauchzte und war fröhlich. Für die Juden aber war Licht und Freude, Frohlocken und Ehre gekommen. Und in allen Provinzen und in allen Städten, wohin das Wort und Gebot des Königs gelangte, da war Freude und Frohlocken unter den Juden, Gastmahl und Festtag, so dass viele von der Bevölkerung des Landes Juden wurden, denn die Furcht vor den Juden war auf sie gefallen. Also nicht, weil die so gut feiern konnten, sondern weil die Angst hatten. Im 12. Monat nun, das ist der Monat Adar, am 13. Tag, an dem das Wort des Königs und sein Gebot in Erfüllung gehen sollte, an eben dem Tag, an dem die Feinde der Juden gehofft hatten, sie zu überwältigen, da wendete es sich so, dass die Juden ihre Hasser überwältigen durften. Da versammelten sich die Juden in ihren Städten, in sämtlichen Provinzen des Königs Ahasveros, um Hand an die zu legen, die nach ihrem Verderben trachteten. Und niemand konnte ihnen widerstehen, denn die Furcht vor ihnen war auf alle Völker gefallen. Auch alle Fürsten der Provinzen und die Satrapen und Statthalter und die Beamten des Königs unterstützten die Juden, denn die Furcht vor Mordechai war auf sie gefallen. Denn Mordechai hatte großen Einfluss am Hof des Königs und sein Ruf ging durch alle Provinzen. Der Mann Mordechai bekam nämlich immer größeren Einfluss. So schlugen die Juden alle ihre Feinde mit dem Schwert. Sie erschlugen sie, brachten sie um und verfuhren mit ihren Hassern nach ihrem Belieben. Auch in der Burg Susa erschlugen die Juden ihre Feinde und brachten 500 Mann um. Dazu erschlugen sie Parsandata, Dalphon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai und Vayesata, die 10 Söhne Hamans, des Sohnes Hamidatas, des Feindes der Juden. Aber an ihren Besitz legten sie die Hand nicht. An jenem Tag erfuhr der König die Zahl der in der Burg Susa Erschlagenen. Und der König sprach zu der Königin Esther: Die Juden haben in der Burg Susa 500 Mann erschlagen und umgebracht, dazu die 10 Söhne Hamans. Was haben sie in den anderen Provinzen des Königs getan? Was bittest du nun? Es soll dir gegeben werden. Und was forderst du mehr? Es soll geschehen. Esther sprach: Gefällt es dem König, so lasse er auch morgen die Juden in Susa handeln nach der heutigen Verordnung. Die 10 Söhne Hamans aber soll man an das Holz hängen. Da befahl der König, dies zu tun. Und das Gebot wurde in Susa erlassen und die 10 Söhne Hamans wurden gehängt. Und die Juden, die in Susa waren, versammelten sich auch am 14. Tag des Monats Adar und erschlugen in Susa 300 Mann. Aber an ihren Besitz legten sie die Hand nicht. Auch die übrigen Juden, die in den Provinzen des Königs waren, versammelten sich und standen für ihr Leben ein und verschafften sich Ruhe vor ihren Feinden. Und sie erschlugen von ihren Feinden 75.000. Aber an ihre Güter legten sie die Hand nicht. Bevor wir anfangen, uns dieses Kapitel, beziehungsweise sind ja fast zwei Kapitel anzugucken, möchte ich mit uns mal so ein bisschen rauszoomen. Und wir wollen uns mal die Weltgeschichte sozusagen angucken aus der Perspektive Gottes. Und dazu habe ich euch hier mal so einen Plan gemacht. Ich hoffe, ihr könnt den alle sehen. Ist hoffentlich nicht zu klein. Und zwar war es so, dass noch bevor Gott die Welt geschaffen hatte, einer seiner obersten Engel, nämlich der Satan, gegen Gott rebellierte. Und seitdem gibt es im Prinzip zwei Königreiche. Ja, einmal das Königreich des unsichtbaren Gottes und dann eben das Königreich des Teufels. Ich habe es jetzt häufiger das Königreich des sichtbaren Könige genannt, in dem wir auch leben, wo aber der Teufel sehr viel Macht hat und wo es sehr viele Leute gibt, die immer unter seiner Kontrolle stehen, unter seiner Macht stehen. Und dann hat Gott irgendwann diese Welt geschaffen. Und am Anfang hatte diese Welt überhaupt nichts mit diesem Konflikt zu tun. Diese ganze Welt, der Garten Eden, das Gott geschaffen hatte, das lebte nur davon, dass dort Gott regierte, dass die Menschen mit Gott in einer Freundschaft lebten, Adam und Eva und Gott. Das war richtig gut, aber irgendwann schlich sich dann der Satan eben ein in den Garten. Und er brachte Adam und Eva dazu zu sündigen. Und plötzlich war dieser Konflikt, den es vorher nur in der unsichtbaren Welt gab, zwischen Gott und Satan, plötzlich war der auch auf der Erde. Und dann herrschte dieser Konflikt und Gott sagte danach dem Sündenfall: Ich werde weitermachen mit der Menschheit und es wird jetzt hier auf dieser Erde zwei Gruppen von Menschen geben. Sagt er direkt am Anfang nach dem Sündenfall. Man nennt die eine Gruppe der Menschen den Samen der Frau. Mit der Frau ist Eva gemeint und er meint damit die Menschen, die zu Gott gehören, die zu unsichtbaren König gehören, die seine Kinder sind. Und ihnen gegenüber stellt Gott den Samen der Schlange. Ja, der erste Vertreter davon ist Kain. Kain war der, der eben Gott so opferte, wie Gott es nicht wollte. Kain war der, der seinen Bruder umbrachte und über den dann gesagt wird, dass er eben, oder von dem gezeigt wird, dass er der Erste ist, der eben gegen Gott eingestellt war. Und man sieht zum Beispiel in dem Konflikt zwischen Abel und zwischen Kain diesen Konflikt, der seitdem auf dieser Welt herrscht. Der Konflikt zwischen Gott und denen, die zu ihm gehören, und Satan und denen, die zu ihm gehören. Und dann gehen wir weiter durch die Bibel und wir sehen diesen Konflikt, diese beiden Gruppen von Menschen, die miteinander im Streit liegen, immer weiter. Zum Beispiel zieht irgendwann später das Volk Israel, ja? Same der Frau ist jetzt ein ganzes Volk geworden, das Volk Israel, Gottes Volk, durch die Wüste. Und sie werden von einem Volk angegriffen. Und zwar dem Volk der Amalekiter. Ich habe die schon mal erwähnt. 2. Mose Kapitel 18, kann man die Geschichte nachlesen. die von euch aus Gießen. Ich habe noch vor nicht allzu langer Zeit darüber gepredigt. Ganz heimtückisch haben die Amalekiter das Volk Israel angegriffen. Und Gott sagte dann zu Mose, nachdem er dem Volk Israel den Sieg über die Amalekiter geschenkt hat, sagte er: Schreibe das zum Gedenken in ein Buch und präge es den Ohren Josuas ein. Ich will das Andenken Amaleks ganz und gar austilgen unter dem Himmel. Jetzt könnte man sich fragen, warum ist Gott so sehr gegen die Amalekiter? Und das liegt daran, dass die Amalekiter so eine Art Symbol sind. Ja, die sind zwar nur ein Volk von ganz vielen, die gegen Gott eingestellt waren, aber in einer gewissen Art und Weise sind die Amalekiter so das Volk schlechthin, was gegen Gott eingestellt ist. Die Feinde Gottes schlechthin. Und deswegen bläut Gott dann auch nach dem Sieg Israels über die Amalekiter dem Mose ein: Geh zu Josua, deinem Nachfolger, und sag ihm, er soll auf jeden Fall immer seinen Nachfolgern weiter sagen: Die Amalekiter, das sind unsere Feinde. Die Geschichte, der Konflikt zwischen denen, die zu Gott gehören, und denen, die zu Teufel gehören, der geht sozusagen in die nächste Runde. Auch das habe ich euch schon erzählt. 1. Samuel Kapitel 15. Das Volk Israel kämpft mal wieder gegen die Amalekiter. Diesmal ist der König Saul und der König der Amalekiter eben dieser Agag. Und Gott befiehlt Saul: Besiege die Amalekiter, und wenn du es geschafft hast, dann bring sie alle um. Das hat Gott nicht gemacht, weil er jetzt so Lust hatte zu sehen, wie alle Amalekiter einfach abgeschlachtet werden, sondern damit wollte Gott seinem Volk deutlich machen, wie wichtig es ist, dass sein Volk ganz entschieden gegen die, die zum Teufel gehören, gegen die, die gegen Gott eingestellt sind, handeln soll. Und wie wir gesehen haben, hat Saul das dann nicht gemacht. Ne, er hätte eigentlich den Agag umbringen sollen, das hat er nicht gemacht, er hat abgewartet, später hat das dann Samuel für ihn übernommen. Und dann hat der Nachfahre von Agag, war dann Haman, und der Nachfahre, beziehungsweise nicht direkt Nachfahre, aber zumindest Familienangehörige von Saul, war dann Mordechai. Und jetzt sind wir wieder hunderte Jahre später in unserer Geschichte, und ihr seht, der Konflikt ist immer noch der vom Anfang. Aber jetzt haben wir das Volk Israel, auf der einen Seite die Juden in Persien mit Esther und Mordechai, und auf der anderen Seite eben Haman und die Perser. Gut, Haman ist jetzt tot. Seine Familie lebt noch, aber dieser Konflikt, der geht eben immer weiter und zieht sich durch die gesamte Bibel durch. Und es gibt in der gesamten Bibel eben diese Schlacht, die immer wieder ausgefochten wird, die Schlacht zwischen Gott und seinem Königreich und zwischen Satan und seinem Königreich. Mein erster Punkt heute ist, den großen Krieg, nämlich den Krieg, den ich euch jetzt gerade gezeigt habe, der sich durch die ganze Bibel zieht, den führt der unsichtbare König oft auf der Erde. Wisst ihr, es ist eigentlich so, dass dieser Krieg irgendwo hinter den Kulissen stattfindet, in der unsichtbaren Welt. Da findet der eigentliche Krieg statt. Aber manchmal wird er eben hier auf dieser Erde geführt. Mit dem Sündenfall, dadurch, dass der Teufel sich in den Garten Eden reingeschlichen hat und Adam und Eva dazu gebracht hat, zu sündigen, ist dieser Krieg auf der Erde angekommen. Und in diesem Krieg stehen sich jetzt eben Esther und Mordechai auf der einen Seite mit den Juden und alle die, die jetzt dem Gebot Hamans folgen wollen, auf der anderen Seite gegenüber. Haman war jetzt gestorben an dem Galgen, aber der Krieg ist ja noch nicht zu Ende. Man könnte ja am Ende von am Anfang von Kapitel 8 denken, Mordechai bekommt diese Stellung, er wird der neue Haman im Reich, Esther schenkt Mordechai das Haus von Haman, was für eine Wende, jetzt könnte das Buch zu Ende sein und alles ist gut. Aber es gab da eben dieses Problem. Es gab immer noch das Gesetz, was die Vernichtung der Juden vorgesehen hat. Und in etwa 9 Monaten dürfte für einen Tag jeder Mensch im gesamten Persischen Reich mit jedem Juden, den er trifft, alles machen, was er will. Und nachdem er alles mit dem gemacht hat, was er will, darf er seinen gesamten Besitz behalten. Und persische Gesetze, die waren besonders. Das kennt man auch so von Daniel her, zum Beispiel das Gesetz mit der Löwengrube und so. Bei persischen Gesetzen war es so, einmal erlassen durfte man sie nicht mehr rückgängig machen. Dann waren sie gültig und nicht mal der König, der sie erlassen hatte, konnte sagen, wir machen das jetzt anders. Und das erklärt auch, wie Esther dann total herzzerreißend vor dem König wieder mal erscheint, in Vers 3, Esther aber redete weiter vor dem König und fiel ihm zu Füßen, weinte und flehte ihn an, dass er die Bosheit Hamans des Agagiters abwenden möchte, nämlich seinen Anschlag, den er gegen die Juden erdacht hatte. Ja, als Esther das erste Mal vor dem König erschienen war, da war überhaupt nicht klar, wie er reagieren würde. Mittlerweile ist die Beziehung zwischen den beiden anscheinend so eng, und sie hatte so sehr sein Vertrauen gewonnen, dass sie einfach so bei ihm reinmarschieren konnte, ohne Angst zu haben, zu sterben. So erzählt sie ihm davon, wer Mordechai für sie war. Ja, zum ersten Mal hören wir hier in Kapitel 8 von so etwas wie einem persönlichen Gespräch zwischen Esther und Mordechai. Mal abgesehen von dem Gastmahl. Was habe ich gesagt? Ja, Esther und dem König, genau. Zwischen Esther und ihrem Mann. Esther und, ja. So, dann läuft sie einfach ungefragt zum König und geht scheinbar wie selbstverständlich davon aus, dass er ihr das goldene Zepter entgegenstreckt, was er dann auch tut. Und dann sagt sie, gefällt es dem König und habe ich Gnade vor ihm gefunden und hält es der König für richtig und bin ich ihm wohlgefällig, so soll ein Schreiben ergehen, dass die Briefe mit dem Anschlag Hamans, des Sohnes Hammedatas, des Agagitas widerrufen werden, die er geschrieben hat, um die Juden in allen Provinzen des Königs umzubringen. Ahasverus denkt sich wahrscheinlich, oh Mann, hört das denn nie auf? Ja, und in Vers 7 fragt er dann erstmal und sagt, ja, ich habe doch schon alles gemacht, was ihr wollt. Haman ist tot und ihr besitzt sein Haus, was soll ich denn jetzt noch machen? Ja, er dreht sich wie meistens nur um sich selbst. Er kann gar nicht verstehen, was denn jetzt noch überhaupt das Problem. So richtig kann er nicht nachvollziehen, wie Esther sich Gedanken macht, jetzt auch noch um ihr eigenes Volk. Ja, er denkt sich, naja, für Esther ist doch alles gut, dann muss doch alles in Butter sein. Aber Esthers Reaktion zeigt ihm, dass sie anders denkt mittlerweile. Sie macht sich Sorgen um andere, sie macht sich Sorgen um ihr eigenes Volk. Denn wie wir gesehen haben, so ein Gesetz der Meder und Perser, das konnte nicht rückgängig gemacht werden. Aber es gibt etwas, das ist nicht verboten. Ja, wenn man schon ein Gesetz nicht ändern kann, dann kann man nämlich einfach ein Gegengesetz machen. Ja? Mit dem ersten Gesetz war allen Persern erlaubt worden, alle Juden straflos umzubringen. Und jetzt kamen sie auf die Idee, wir machen ein Gegengesetz. An demselben Tag erlauben wir allen Juden, alle Perser umzubringen und das auch ohne Strafe. Ja, also ein Gesetz, die Juden dürfen sich mit allen möglichen Mitteln verteidigen an diesem einen Tag, wenn alle Perser alle Juden umbringen dürfen. Das klingt irgendwie ganz schön irre, finde ich. Ja, ja, für die Juden ist dieser Vorschlag zwar gut, aber eigentlich ist er politisch völlig unverantwortlich. Ja, stellt euch mal vor, der Bundestag würde eines Tages beschließen, okay, heute ist ein Tag, da dürfen alle Deutschen sich gegenseitig die Rübe einschlagen, straflos. Gemetzel für alle. Ja, und wenn wir uns heute über die Politiker beschweren, da dürfen wir nicht vergessen, früher war auch nicht alles besser. Aber damals wie heute gilt, während Politiker oft durch Entscheidungen auffallen, die wir für irre halten, und das nicht zu Unrecht häufig, ist Gott mit seiner unsichtbaren Hand da und hat alles unter Kontrolle. Ja, denn wir dürfen nicht vergessen, dieser Konflikt hier zwischen Israel und den Persern, das war Teil von diesem riesengroßen Konflikt hinter den Kulissen zwischen Gott und dem Teufel. Und Gottes Prinzip für seinen Krieg auf dieser Erde ist, ich habe die richtigen Leute zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ja, immer wenn dieser Kampf hier auf dieser Erde ausgefochten wird, selbst wenn Gott zu verlieren scheint, gilt immer der Grundsatz, ich habe die richtigen Leute zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und deswegen waren Esther und Mordechai nicht zufällig in ihrer Position. Gott hatte sie dorthin gestellt. Und aus ihrer königlichen Position heraus erlassen sie mit Erlaubnis des Königs dieses Gegengesetz. Vers 11. In diesen Briefen gestattete der König den Juden, sich in allen Städten zu versammeln und für ihr Leben einzustehen und zu vertilgen, zu erschlagen und umzubringen. Jede Heeresmacht der Völker und Provinzen, die sie bedrängen sollten, mitsamt den Kindern und Frauen und die ihren Besitz rauben wollten. Ja, die Formulierung erinnert natürlich sehr stark an das Gesetz, was nur Monate vorher Haman erlassen hatte. Es ist keine Erlaubnis, jetzt einfach so drauf loszuschlagen. In Vers 11 heißt es eindeutig, dass die Juden nur gegen die Menschen kämpfen dürfen, die sie bedrängen würden und die ihren Besitz rauben wollen. Aber so ein Gesetz hieß ja noch lange nicht, dass es alle auch erfuhren. Also wir haben ja gesehen, wie riesig das Persische Reich ist. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Aber es muss jetzt erstmal in alle Provinzen kommen, dieses Gegengesetz. Und so viel Zeit war nicht mehr. Insgesamt war das Problem, dass das sehr schnell geschehen musste. Und wenn man die Verse 9 bis 13 mal anschaut, dann tauchen Wörter wie alle und jeder in den Versen 9 bis 13 eben 7-mal auf. Ja, damit es wirklich alle und jeder erfährt. 7-mal diese Worte. Das war wichtig und zweitens musste es eben sehr schnell gehen. In alle Winkel des Reiches. Es blieben noch 9 Monate und in Zeiten ohne E-Mail, Skype und WhatsApp sind 9 Monate nicht so arg viel Zeit. Ja, und deswegen heißt es, und Eilboten, die auf königlichen Stuten ritten, zogen auf Befehl des Königs schleunigst und eilends aus, sobald das Gesetz in der Burg Susa erlassen worden war. Es ging zu allen und es ging so schnell wie möglich. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir sagen können, Gott hat alles gut gemacht. Er hat Esther und Mordechai in diese Position gestellt. Und die beiden waren in der Lage, Gesetze zu erlassen im Namen des Königs. Und sie konnten dafür sorgen, dass es allen bekannt gemacht würde. Und außerdem hatte Gott das Los so gelenkt, dass jetzt noch genug Zeit für das Gegengesetz blieb. Noch 9 Monate. Und er hat die Infrastruktur dieses Staates so ausgebaut, dass das möglich war. Ja, es gab solche Eilboten mit Stuten und so weiter und so fort. In vielen anderen Gegenden der Welt zur damaligen Zeit wäre das überhaupt nicht möglich gewesen. Ja, da hätte so eine Nachricht nach 9 Monaten vielleicht, keine Ahnung, einen kleinen Teil von der Gegend erreicht oder so. Nun ist es ja aber so, dass keiner von uns auf dem Thron der persischen Königin sitzt. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird keiner von uns jemals Bundeskanzler. Aber es ist bei Gott so, dass es nicht darauf ankommt, wie hoch deine Position ist, wo du sitzt. Gott hat die Königin Esther genauso benutzt wie den einfachen Fischer Petrus. Er hat den ägyptischen Prinzen Josef genauso benutzt wie Paulus, als er im Gefängnis saß. Und für dich heute im Jahr 2019 bedeutet das, egal ob du eine hohe Position hast oder wie bei den meisten von euch eher nicht so, du bist niemals, niemals zufällig da, wo du jetzt gerade bist. Wie bei Esther und Mordechai hat Gott dich ganz bewusst in deine Familie gestellt, an deinen Arbeitsplatz gestellt und sonst wo du überall bist, im Sportverein vielleicht oder in der Freundesgruppe oder wo auch immer, damit du dort, wo er dich hingestellt hat, für ihn lebst. Da ist Absicht dahinter. Und wie genau das aussieht, für ihn zu leben, das sehen wir später. Gehen wir zurück zur Geschichte. Gott stellt die Geschichte nach und nach auf den Kopf. Ja, nachdem Haman sein Gesetz erlassen hatte, lief Mordechai in Sack und Asche durch die Gegend. Jetzt trägt er königliche Gewänder, Vers 15. Nachdem Haman sein Gesetz erlassen hatte, trauerte die Stadt Susa. Jetzt freute sich die ganze Stadt, Vers 15. Und auch die Juden freuten sich, Vers 16. Für die Juden aber war Licht und Freude, Frohlocken und Ehre gekommen. Ja, und das klingt alles super schön. Aber auch darauf sollten wir nicht mit der rosaroten Brille schauen. Denn zum einen stellt sich die Frage, warum feiern die eigentlich? Ja, okay, es gibt jetzt dieses Gegengesetz, aber wer sagt denn, dass der Tag des großen Schlachtens für die Juden gut ausgeht? Und dann fällt auch hier wieder auf, dass kein Dank an Gott erwähnt wird. Das heißt natürlich nicht, dass sie vielleicht auch Gott gedankt haben, aber es wird mal wieder nicht erwähnt. Und zum Dritten sehen wir hier, dass ein Teil der Bevölkerung Juden wird. Und die Stelle wird oft angeführt, um zu zeigen, dass es damals schon im Alten Testament Mission gab, dass schon damals die Juden es tatsächlich geschafft haben, anderen Völkern die Botschaft von Gott weiterzusagen und die Menschen sich dann bekehrt haben. Aber diese Stelle zeigt eher, dass diese Menschen Juden wurden, weil sie Angst hatten zu sterben. Nicht, weil sie von Herzen dem Gott Israels nachfolgen wollten. Und das ist die Situation am Ende von Kapitel 8. Das ganze persische Reich wartet gebannt auf den 13. Tag des 12. Monats. Und es ist eben nicht einfach der Kampf zwischen Juden und dem Rest, sondern es ist eine der vielen Schlachten, die im Rahmen der viel größeren Schlacht zwischen Gott und dem Teufel stattfindet. Und wenn wir uns jetzt den entscheidenden Tag der Schlacht anschauen, werden wir merken, dass es um viel mehr geht als um zwei Gruppen von Menschen, die sich bekämpfen. Zweiter Punkt, der große Krieg führt uns die Heiligkeit des unsichtbaren Königs vor Augen. In Kapitel 9, Vers 1 ist der entscheidende Tag jetzt da. Der Kampf, der Konflikt, der Krieg bricht los. Und eigentlich müsste man denken, die Juden sind viel weniger als die Perser, eigentlich dürften sie keine Chance haben. Aber Gott hatte dafür gesorgt, dass die Juden deutlich besser dran waren. Ja, das fängt schon damit an, dass die Juden den psychologischen Vorteil auf ihrer Seite hatten. Ja, jeder, der schon mal eine Mannschaftssportart ausgeführt hat, der kennt das. Ja, wenn es läuft, dann hat man so den psychologischen Vorteil auf seiner Seite. Ja, wenn man schon 3-0 führt, dann ist es nicht so schwer, auch noch das vierte Tor zu machen. Aber auf der anderen Seite, wenn man schon 3 Großchancen hatte und immer nur den Pfosten getroffen hat, da hat man irgendwie keine Lust mehr und dann geht es auch oft nach hinten los. Und ähnlich wirkt Gott hier. 3-mal lesen wir, dass die Furcht vor den Juden auf alle Völker gefallen war. Ja, Kapitel 8, Vers 17, dann 9, Vers 2 und 9, Vers 3 nochmal. Ja, bevor die Perser überhaupt angefangen haben, jetzt die Juden zu überfallen, haben sie sich schon in die Hose gemacht, salopp gesagt. Und das ging so weit, dass zahlreiche Perser die Juden unterstützten, wahrscheinlich hauptsächlich, um nachher auf der Seite der Gewinner zu stehen. Wir sehen, dass Gott hier handelt an den Formulierungen. Es war nicht so, dass die Juden so dicke Muskeln hatten oder irgendwie eine Sonderausbildung durchlaufen hatten, bis jetzt die jüdische Spezialeinheit gab, die einfach die ganzen Perser weggepustet hat. Es war auch nicht so, dass alle Juden jetzt über Nacht 2,10 Meter groß wurden, sondern es heißt in Vers 1, es wendete sich. Und dann in Versen 2 und 3, die Furcht fiel auf die Völker. Ja, es bleibt dabei, Gott wird nicht erwähnt, aber wer ist es denn, der die Situation wendet? Wer hat denn dafür gesorgt, dass die Völker sich fürchten? Dafür hat Gott nicht einmal übernatürliche Wunder gewirkt. Ja, er hätte den Juden ja zum Beispiel auch einen Zaubertrank vorbeischicken können, so Asterix-mäßig. Er hätte dafür sorgen können, dass sich die Erde öffnet und die Feinde von der Erde verschlungen werden. Ja, all das hätte er machen können. Und solche Dinge hat er auch immer wieder im Alten Testament gemacht. Aber im Buch Esther lesen wir von keinem einzigen übernatürlichen Wunder. Und doch wirkt Gott ständig und die ganze Zeit. Und damit ist die Zeit ganz ähnlich zu unserer Zeit heute. Denn wir leben in einer Zeit, wo wir eigentlich in aller Regel keine Wunder mehr sehen. So richtig übernatürliche Wunder. Und trotzdem wirkt Gott hinter den Kulissen so, dass uns alles zu unserem Besten dienen. Wenn wir meinen, wir würden Gott nur wenig erleben, weil er sich irgendwie gerade nicht so spektakulär zeigt, oder wenn wir uns wünschen, ach, könnte er doch mal ja, aus 5 Broten und 2 Fischen 12 Körbe voll machen oder irgendwie sowas, da müssen wir uns immer wieder sagen, in den meisten Zeiten der Weltgeschichte hat Gott nicht übernatürlich gewirkt, sondern ganz normal. So dass es für uns aussieht, als wäre er überhaupt nicht da. Und trotzdem wirkt er die ganze Zeit. Zurück zu Esther. Gott hatte diesen Tag vorbereitet. Und so lief der Krieg aus Sicht der Juden überwältigend gut. Ja, im Prinzip lesen wir nur 2 Verse lang von den eigentlichen Kämpfen. Kapitel 9, Vers 5. So schlugen die Juden alle ihre Feinde mit dem Schwert. Sie erschlugen sie, brachten sie um und verfuhren mit ihren Hassern nach ihrem Belieben. Auch in der Burg Susa erschlugen die Juden ihre Feinde und brachten 500 Mann um. Vielleicht denkt sich jetzt der ein oder andere, werden wir das so lesen? Schade. Ja, in Hollywood hätten die das anders gemacht. In Hollywood hätten die diese 2 Verse so richtig zum Höhepunkt des Films gemacht. Ja, da hätte man gesehen, wie alle sich gegenseitig abgeschlachtet hätten und dann irgendwie eine Endschlacht, wäre dann Mordechai irgendwie gegen den ältesten Sohn von Haman oder so angetreten, ich weiß es nicht. Ja, so mit Blut und ganz viel Drama, aber das kommt hier gar nicht vor. Ja, es ist fast ein bisschen langweilig, ja, und dann haben sie halt gekämpft und das ging alles gut aus und fertig. Und der Grund dafür ist, es geht der Bibel hier nicht um Spannung an der Stelle. Es geht auch nicht um die Kämpfer als solche. Wir sollen eher lernen, dass es sich nicht um einen normalen Krieg handelt. So wie der Kampf um Troja oder 300 oder was weiß ich. Denn wie schon erwähnt, es ist einfach nur ein Teil des viel größeren Kampfes zwischen Gott und dem Teufel. Zwischen Gott und den Mächten der Finsternis. Und genau darauf legen die nächsten Verse Wert. Woran sieht man das? Dass es um diesen größeren Kampf geht? Einerseits wird uns berichtet, dass die 10 Söhne Hamans getötet wurden. Ja, wir erfahren sogar ausführlich ihre Namen. Ja, ich finde, die heißen alle ganz ähnlich, zumindest die alle mit A. Wahrscheinlich hat Haman die auch die ganze Zeit verwechselt, aber das ist nicht der Grund, warum wir ihre Namen erfahren. Wir lesen sogar später noch, dass Esther dann befahl, sie an einen Holzstamm aufzuhängen. Warum das so ausführlich? Weil Haman eben nicht einfach irgendwer war, sondern er stand für die Amalekiter und die Amalekiter standen für den Teufel und damit für die Feinde Gottes. Das Ganze hier ist symbolisch. Und deswegen sollte Saul damals in seinem Kampf auch so knallhart mit ihnen umgehen. Deswegen sollte er alle umbringen. Er hat es nicht gemacht. Und was Saul damals nicht fertig gemacht hat, das bringen Esther und Mordechai hier zu Ende. Und die Leichname der Söhne werden an Holzstämme gehängt, um zu zeigen, sie sind nicht einfach tot, sie sind verflucht. Die Botschaft, dass die 10 jetzt an diesem Riesengalgen baumelten, war nicht, wir haben unsere Feinde besiegt, sondern die Botschaft war, hier hängen die Feinde Gottes. Hier hängen die Feinde Gottes in dieser großen Schlacht. Und so einen Krieg bezeichnet man im Alten Testament häufig als Heiligenkrieg. Ja, es ist ein Krieg, wo nicht einfach zwei Völker sich bekämpfen, sondern wo eigentlich der Kampf zwischen Gott und dem Teufel ausgefochten wird. Und wir haben noch einen zweiten Hinweis darauf, dass es sich um einen Heiligenkrieg handelt. Gleich dreimal lesen wir in Kapitel 9, dass die Juden zwar ihre Feinde töteten, aber das, was die Feinde besaßen, das Eigentum der Feinde, nicht anrührten. Das steht in Vers 10, Vers 15 und in Vers 16. Ja, und im Alten Testament war es so, wenn ein heiliger Krieg geführt wurde, dann war es strengstens verboten, den Besitz der Feinde zu rauben. Und der Grund dafür war, dass Gott seinem Volk deutlich machen wollte, hier geht es nicht um einen Raubzug, hier geht es nicht darum, dass wir einen Krieg gewinnen, um danach reicher zu sein oder mehr Land zu besitzen oder so, sondern hier geht es darum, dass das Volk Gottes an Gottes Stelle gegen die Feinde Gottes kämpft. Ja, in einem heiligen Krieg geht es darum, dass das Volk Gottes an Gottes Stelle gegen die Feinde Gottes kämpft. Und zwar, um der ganzen Welt deutlich zu machen, dass Gott gerecht und heilig ist. Das war das Ziel. Es geht darum, vor aller Welt zu zeigen, es gibt einen Gott, der das Böse nicht dulden kann. Und wir sind als seine Kinder bereit, an seiner Seite zu kämpfen. Ja, wenn du heute nicht so richtig glaubst, wie ernst es Gott damit ist, wenn er sagt, ich bin heilig und ich kann Sünde nicht dulden, dann schau dir mal die heiligen Kriege im Alten Testament durch. Oder lies sie dir durch. Da bekommen wir einen Eindruck davon, wie sehr Gott die Sünde hasst. Ja, sie sind sowas wie so ein Trailer, wie so eine Vorschau, der uns einen kleinen Eindruck davon verschafft, wie sehr Gott die Sünde hasst. Und wir haben auch immer wieder gesehen, dass der Krieg hier im Buch Esther eben nur ein kleiner Ausschnitt ist aus dem großen Krieg zwischen Gott und den Mächten der Finsternis. Und dieser Krieg, der wurde damals bei Esther gekämpft. An diesem Tag, dem 13. Tag des 12. Monats, zwischen Esther und Mordechai und den Juden auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben den Perser. Aber die eigentliche Entscheidung dieses Kampfs, die kam erst knapp 500 Jahre später. Mein dritter und letzter Punkt. Der große Krieg führt uns zum Sohn des unsichtbaren Königs. Gott hatte beschlossen, auch die entscheidende Schlacht von diesem Kampf hier zwischen Gott und dem Satan auf der Erde zu kämpfen. Ja, eigentlich habe ich ja gesagt, ist der Krieg in der unsichtbaren Welt. Aber Gott sagt, ich werde auch diesen großen Krieg endgültig auf dieser Erde schlagen. Deswegen wurde er selbst Mensch. Jesus kam in diese Welt und der Teufel und seine Mitstreiter versuchten ihn mit allen Mitteln zu schwächen. Ja, ich denke, ihr kennt alle die Geschichte, wo Jesus vom Teufel in der Wüste versucht wurde. Ja, das ist auch Teil dieses Konflikts zwischen Gott und dem Satan. Ja, und dann gibt es immer wieder in den Evangelien die Geschichten, wo Jesus irgendwo predigt und da kommt ein dämonenbesessener Mann oder mehrere und schreien rum und versuchen ihn daran zu hindern. Und am Ende seines Lebens schienen die Mächte der Finsternis gewonnen zu haben, als Jesus am Kreuz hing und dem Tod in die Augen sah. Gott schien diesen Kampf gegen den Satan verloren zu haben. Er hatte Jesus geschickt, aber Jesus schien am Ende, er schien gescheitert zu sein. Aber gerade in dem Moment, als der Teufel dachte, er hätte gewonnen, da wurde der Krieg entschieden. Gott siegte gegen die Mächte der Finsternis. In Kolosser 2, Vers 15 lesen wir, als Jesus so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, da stellte er sie öffentlich an den Pranger, also Pranger ist so etwas, wo man ausgestellt wurde, und er triumphierte über sie an demselben. Am Kreuz sah es so aus, als hätte Jesus diesen Kampf verloren. Dabei ist das Kreuz der Ort, wo er diesen Kampf gewonnen hat. Deswegen habe ich hier unten das Kreuz hingemalt. Die ganzen heiligen Kriege, von denen wir im Alten Testament lesen, die haben darauf hingewiesen. Sie waren sozusagen vorbereitende Schlachten. Hinweise auf die eine große Schlacht am Kreuz. Und wir dürfen bei allem, was wir über Gottes Plan bisher festgestellt haben, nicht vergessen, dass es ohne die Schlacht hier bei Esther, die Schlacht am Kreuz, überhaupt nicht gegeben hätte. Denn hätten die Juden nicht gekämpft, dann wären sie ausgerottet worden. Und ohne Juden hätte es keinen Jesus gegeben. Ohne Jesus kein Kreuz und ohne Kreuz kein Sieg über die bösen Mächte. Und diese bösen Mächte sind es, die Jesus für immer besiegt hat. Und gerade darin wird der Unterschied zwischen ihm auf der einen Seite und Esther und Mordechai auf der anderen Seite deutlich. Ja, Esther und Mordechai schafften dem Volk Gottes Ruhe, heißt es in Vers 16, in dem letzten Vers von unserem Abschnitt. Aber eben nur in einer bestimmten Gegend für eine bestimmte Zeit. Und dazu kommt, und ich denke, das ist in dem gesamten Buch klar geworden, beide waren alles andere auch als perfekt. Ja, auch in unserem Bericht heute lesen wir mit keinem einzigen Wort, dass irgendwer von Esther und Mordechai zu Gott gekommen wäre, um Hilfe gebetet hätte oder Gott gedankt hat nach dem Sieg. Und auch sonst zeigt sich Esther einmal mehr wenig als geistliches Vorbild. Ja, nach dem großen Sieg ist Ahasveros anscheinend so begeistert, dass er Esther fragt, was sie sonst noch so alles haben will. Ja, Vers 12 von Kapitel 9. Der König sprach zu der Königin Esther, die Juden haben in der Burg Susa 500 Mann erschlagen und umgebracht und dazu auch noch die 10 Söhne Hamans. Was haben sie in den anderen Provinzen des Königs getan? Was bittest du nun, es soll dir gegeben werden, und was forderst du mehr, es soll geschehen? Ja, auf Deutsch so ein bisschen, boah krass ey, dein Volk hat's ja voll drauf, was wollten ihr jetzt noch alles niedermetzen? Ja, irgendwie total wirr und auch ein bisschen irre. Aber auch Esther sagt jetzt nicht, ja, Ahasveros, jetzt mach mal langsam. Wir haben uns jetzt gerecht und jetzt ist gut, jetzt ist endlich alles gut. Nö, Esther scheint auch Spaß dran gefunden zu haben. Ja, sie erbittet, dass das Schlachten doch noch einen Tag Verlängerung bekommt. Zumindest in der Hauptstadt Susa, Kapitel 9, Vers 13. Ja, vielleicht gab es wichtige Gründe dafür, aber es scheint eher so zu sein, als hätte auch Esther Spaß an dem Schauspiel gefunden. Ja, was als Krieg in Gottes Auftrag anfing, wurde zum großen Spaß für Ahasveros und Esther. Und von Gottes Auftrag war da plötzlich keine Rede mehr. Ja, wenn wir uns im Spiegel von Esther und Mordechai und dem Rest des Volkes betrachten, dann wird eine Sache deutlich. Offiziell gehören wir zu Gott, aber so oft neigen wir dazu, eigentlich auf der anderen Seite zu stehen. Zunächst einmal sind wir von unserem Herzen aus alle gegen Gott eingestellt. Und ich weiß nicht, ob das Volk Gottes jemals im Alten Testament wirklich vorbildlich und so wie Gott es gesagt hatte, einen dieser heiligen Kriege geführt hat. Ich kann mich an keinen erinnern. Immer haben sie irgendwas anders gemacht, als was Gott ihnen gesagt hat. Sei es, sie haben die Hälfte am Leben gelassen oder sie haben dann doch irgendwelche Sachen geraubt, ob sie es nicht tun sollten. Und hier bei Esther war es eben so, dass sie plötzlich Spaß an der ganzen Aktion hatten. In den meisten Fällen hat das Volk Gottes immer und immer wieder kleinere oder größere Fehler begangen. Ja, wir Menschen taugen nur sehr bedingt als Kämpfer für Gottes Sache in diesem Krieg. Und das ist ja auch der Grund, warum Jesus dann kam. Das ist der Grund, warum Gott den entscheidenden Kampf in dieser Schlacht mit dem Satan ohne uns gekämpft hat. Die Entscheidungsschlacht am Kreuz hat Gott ganz alleine gekämpft und gewonnen. Und deswegen führt uns dieser große Krieg zwischen dem unsichtbaren König und seinen Feinden immer zum Kreuz. und damit zum Sohn des unsichtbaren Königs. Anders als Esther und Mordechai war Jesus perfekt. Anders als Esther und Mordechai hat er nicht nur Frieden und Ruhe geschafft für eine kleine Gegend und eine bestimmte Zeit, sondern ein für allemal und für alle Ewigkeit. Und die Frage ist, wie kannst du dich auf die Seite des Siegers stellen? Die Antwort ist, wenn du dich an ihm festhältst und bekennst. Von mir aus, wenn es auf das ankommt, was ich getan habe, dann stehe ich eigentlich auch auf der Seite hier. Aber ich möchte mich auf deine Seite stellen, auf die Seite des Siegers und dir nachfolgen. Und wie sieht unser Leben in der Nachfolge des Siegers aus, in der Nachfolge des Sohnes des unsichtbaren Königs? Und wahrscheinlich überrascht euch meine Wortwahl. Wie das Volk Gottes damals sind auch wir dazu aufgerufen, einen heiligen Krieg zu führen. Mein vierter und letzter Punkt, der große Krieg führt uns zu dir. Heiliger Krieg, du sollst einen heiligen Krieg führen, das klingt in unserer heutigen Zeit sehr bedenklich. Ja, sollen wir gewaltsam vorgehen, so wie die Juden damals und wie es heute auch viele Islamisten immer tun? Sollen wir uns Waffen kaufen und für Gott in den heiligen Krieg ziehen? Natürlich nicht. Denn es ist ja so, dass Jesus diesen Krieg gegen den Teufel schon gewonnen hat. Deswegen sieht unser Kampf auch anders aus. Aber diesen Kampf an sich, diesen Kampf zwischen Gott und dem Satan, den müssen wir immer noch kämpfen. Weil Jesus am Kreuz zwar den Satan besiegt hat, aber ihn noch nicht beseitigt hat. Er hat ihn besiegt, aber noch nicht beseitigt. Ja, es gibt immer noch die bösen Mächte. Und sie bedrohen uns immer noch. Und sie versuchen uns immer noch von Gott wegzuziehen und uns zur Sünde zu bewegen. Obwohl sie wissen, dass sie verloren haben, versuchen sie, so viele Menschen wie möglich davon abzuhalten, sich auf die Seite des Siegers zu stellen. Und gegen diese Mächte richtet sich unser heiliger Krieg. Und Paulus erklärt in den Epheser Kapitel 6, ihr habt das bestimmt alle schon gehört, das ist nämlich die ganz berühmte Stelle mit der Waffenrüstung. Ihr könnt das mal aufschlagen jetzt zum Schluss, Epheser Kapitel 6. Und da erklärt uns Paulus, wie wir eben heute, nachdem Jesus diesen Krieg gewonnen hat, diesen Krieg an der Seite von Jesus kämpfen können. Epheser Kapitel 6. Ich lese uns die Verse 11 und 12. Und dort schreibt Paulus, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Ja, also der Teufel kommt von hier und versucht uns aus dem Reich wieder hier rüber zu ziehen. Wie sieht das aus? Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut. Das heißt, wir kämpfen hier nicht mit Schwertern und Maschinengewehren und Bomben, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Das heißt, wo sitzen die wahren Feinde, die uns versuchen, von Gott wegzuziehen? Sie sitzen in der unsichtbaren Welt. Und deswegen bringt es auch überhaupt nichts, jetzt mit Waffen loszuziehen und irgendwelche Menschen umzubringen. Das macht überhaupt keinen Sinn, denn unsere Feinde sind unsichtbar. Und wie kann man jetzt heute konkret den Heiligen Krieg kämpfen? Und ich möchte euch drei Dinge mit auf den Weg geben, so als praktische Anschauung, wie man diesen Heiligen Krieg kämpft. Das erste ist, bete. Gebet ist eine der mächtigsten Waffen, die Gott uns für unseren Kampf mit auf den Weg gegeben hat. Die Mächte der Finsternis hassen Gebet. Könnt ihr euch das nicht vorstellen? Ja, diese Mächte hier, die schon besiegt sind, für die gibt es nichts Schlimmeres, als wenn du betest. Das zweite ist, wie wir den Heiligen Krieg kämpfen können, kämpfe gegen die Sünde in deinem Leben. Ja, die Mächte der Finsternis haben ein Ziel. Sie wollen dich zerstören und von Gott wegziehen. So wie Haman die Juden zerstören wollte, so wollen sie dich aus Gottes Reich wegziehen. Und da ist es wichtig, dass du lernst, Nein zu sagen. Nein zu bestimmten Verhaltensweisen. Nein zu bestimmten Gedanken. Nein auch zu bestimmten Veranstaltungen zum Beispiel. Wenn du merkst, dass sie dich von Gott wegziehen. Ja, das Ganze, unser Leben an Gottes Seite, das ist kein Spiel, wo du sagen kannst, auch mal gucken, wie weit ich gehen kann, ohne dass es mir schadet.
Es gibt da wirklich Mächte in der unsichtbaren Welt. Die kannst du nicht sehen, aber die sind da. Und die wollen nichts anderes, als dich mit aller Macht von Gott wegziehen. Deswegen kämpfe dagegen. Und das Dritte ist, liebe die Menschen, die immer noch auf der anderen Seite stehen. Ja, weil Jesus gesiegt hat, sollen wir die Menschen, die nicht auf Gottes Seite stehen, nicht mit dem Schwert begegnen, wie damals die Juden zur Zeit von Esther und Mordechai. Im Gegenteil, wir sollen sie lieben. Und gleichzeitig sollen wir es hassen, dass sie auf der anderen Seite stehen. Wir sollen sie lieben und uns gleichzeitig immer wieder bewusst machen, dass uns mit jedem Christen auf dieser Erde unendlich mal mehr verbindet, als mit jedem Nicht-Christen. Warum? Weil hier eben diese Grenze ist und hier stehen die Christen und hier die Menschen, die Gott nicht kennen. Und ich weiß, dass das ungeheuer schwierig ist. Aber das ist unser Auftrag. Und das Liebevollste, was du gegenüber Menschen machen kannst, die auf der anderen Seite stehen, die noch nicht den unsichtbaren König kennen, ist, von ihm zu erzählen. Drei Dinge. Ich habe gesagt, bete, kämpfe gegen die Sünde und liebe die, die auf der anderen Seite stehen. Das ist unser heiliger Krieg heute. Und das ist nicht einfach, das weiß ich aus Erfahrung. Aber Jesus lässt uns mit diesem Auftrag nicht alleine. Ich habe ja gesagt, er ist auf diese Erde gekommen. Er hat den Krieg gewonnen, dann ist er wieder auferstanden. Und dann hat er noch einige Wochen mit seinen Jüngern gelebt und dann ist er in den Himmel aufgefahren. Und wisst ihr, was das Letzte ist, was er für diesen Kampf seinen Jüngern mitgegeben hat, bevor er gegangen ist? Es war ein großes Versprechen und es lautete, ich bin bei euch, alle Tage bis an das Ende der Welt. Amen.